finde gerade im gemeinnützigen Sektor ist Vertrauen die zentrale Währung, weil ich natürlich Geld weggebe, ich spende das Geld und ich muss darauf vertrauen, dass das mit diesem Geld die größtmögliche Wirkung erzielt wird. Wenn Sie 40 sind, ist es dann zu spät. Da müssen Sie sich nur noch auf Ihre Stärken konzentrieren, weil die werden Sie differenzieren von allen anderen. Und das klingt zwar sehr simpel, aber das hat mir durchaus sehr geholfen, weil ich habe immer eher vorher geguckt, wo kann ich noch besser werden? Aber irgendwann muss man dann den Switch hinbekommen und sagen, okay, ich habe aber ein paar Spikes, ich habe ein paar Stärken und die muss ich ganz gezielt ausspielen, dass man mit dem guten Verhalten vielleicht auch wieder eher das Gute dann auch ernten kann. Und deswegen versuche ich Zuversicht zu geben.
Wenn du morgens in den Spiegel schaust, was ist das, was dich antreibt? Herzlich willkommen zu Damit die Guten gewinnen, dem Interview-Podcast von ASK. Ich bin Thomas Mühlnickel und treffe mich hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas für unsere Gesellschaft tun. Mein heutiger Gast hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich. Andreas Rickert hat in Stanford Molekularbiologie studiert, war bei McKinsey und der Weltbank und hat dann etwas Neues gewagt. 2010 gründete er Fineo, ein Think-and-Do-Tank, der eine einfache Frage stellt. Wirkt das eigentlich, was wir tun? Fineo prüft gemeinnützige Organisationen und zeichnet die wirksamsten mit dem Wirkt-Siegel aus. So hat er unter anderem Susanne Klatten beraten, als sie 100 Millionen Euro an 93 Organisationen verteilte. In dieser Folge sprechen wir über wirkungsvolles Engagement, über Impact Investing und darüber, wie gutes Tun wirklich etwas Gutes bewirken kann. Ein Gespräch über Wirkung statt Wohlfühlen. Damit die Guten gewinnen. Andreas Rickert, herzlich willkommen bei Damit die Guten gewinnen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Andreas, unser Podcast heißt Damit die Guten gewinnen. Wer sind denn für dich die Guten?
Also erst einmal ein sehr schöner Titel und er ist natürlich auch alternativlos. Die Guten müssen gewinnen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie gewinnen werden. Punkt. Das würde ich erst einmal an den Anfang stellen. Und vielleicht noch bei der Frage einen zweiten allgemeinen Kommentar. Wir reden ja gleich so ein bisschen darüber, was ich alles mache. Ich habe das Privileg, dass ich eigentlich immer mit den Guten zu tun habe, weil zu mir kommen Menschen, die etwas Gutes bewegen wollen und das macht mich vielleicht auch zu einem sehr zuversichtlichen, optimistischen Menschen, weil es gibt wahnsinnig viele gute Menschen da draußen, Menschen, die etwas Gutes tun wollen. Und wer sind die Guten? Das Schöne ist, du findest die Guten eigentlich auch in allen Lagern, in allen Milieus, mit allen unterschiedlichen Hintergründen und sie sind auch die Mehrheit, weil ich bin fest davon überzeugt, Menschen wollen im Kern gut sein. Menschen haben die Intention, etwas Gutes zu hinterlassen und deswegen ist es eigentlich bei mir immer wieder das Bestreben, das herauszukitzeln und wenn jemand nicht gut ist, und leider gibt es die auch, die nicht nur an den Pranger zu stellen, sondern irgendwie wieder zurückzugewinnen. Also insofern, wer sind die Guten? Ich würde sagen, die Guten sind eigentlich fast alle.
Hast du Strategien für dieses Zurückgewinnen der Leute?
Ich glaube, ganz entscheidend ist Zuversicht. Also mit welcher Perspektive, mit welchem Weltbild bin ich unterwegs? Und Menschen, die Angst haben, Menschen, die vielleicht auch Sorgen haben, das sind die, die dann auch anfällig dafür sind, nicht gut zu sein. Oder Menschen, die ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, haben vielleicht das Gefühl, sie müssen böse sein, sie müssen die Ellenbogen ausbreiten. Und das ist eigentlich immer wieder mein Ansatz, dafür zu werben, dass man mit dem guten Verhalten vielleicht auch wieder eher das Gute dann auch ernten kann. Und deswegen versuche ich, Zuversicht zu geben.
Ach, das klingt so gut. Das gefällt mir jetzt schon. Sehr gut. Lass uns kurz noch über deinen Werdegang sprechen und wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist, weil du wirkst ja tatsächlich wie so eine zentrale Sonne, um die sich ganz, ganz viele Planeten kreisen, die alle genau in dieser Welt unterwegs sind von wir wollen was Gutes tun, wir wollen gute Dinge bewegen und das ist schon ein krasses Sonnensystem, was du dir aufgebaut hast. Deshalb lass uns einmal vorne anfangen beim Urknall. Du bist promovierter Molekularbiologe, du warst bei McKinsey, warst bei der Weltbank und jetzt bist du Sozialunternehmer. Du bist aber noch nicht 80. Wann und wie hast du das alles hingekriegt und was hat dich über diesen breiten Weg gebracht?
Wenn man so diese ganzen Bausteine hört, dann klingt das in der Tat immer recht beeindruckend. Deswegen will ich auch das ganz offen benennen. Ich habe Glück gehabt. Ich habe ganz viel Glück gehabt in meinem Leben und das kann man nicht planen, das hat sich einfach so ergeben. Und wenn du magst, kann ich dich mal so ein bisschen da durchführen, was mich dann eben auch dahin gebracht hat und was so die Missing Links zwischen den verschiedenen Bausteinen sind, die du gerade erwähnt hast. Also in der Tat, ich bin vom Hintergrund Ökologe, Also das kann ich zumindest mit Fug und Recht behaupten. Die Welt besser machen war schon immer irgendwie angelegt. Hab dann in der Tat in Molekularbiologie promoviert, unter anderem in Stanford. Das klingt dann immer so toll. Das war auch toll. Hatte nur einen Kollateralschaden. Ich habe damals festgestellt, alle anderen waren besser als ich. So. Und wenn man gescheiterter Forscher ist, dann gibt's nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass McKinsey erstmal jeden nimmt. Und deswegen bin ich dann zu McKinsey gegangen und habe dort als Unternehmensberater zu meiner eigenen Überraschung gerne und auch recht lange gearbeitet mit 4,5 Jahren. Und dann die anderen Stationen hast du schon genannt. Weltbank war ich noch. Bertelsmann Stiftung gehört auch noch mit dazu. Da war ich Direktor damals. Und da ist dann die Idee zu Fineo entstanden. Und das durfte ich dann mit einem ersten kleinen, tollen Team vor 15 Jahren gründen. Also das ist so ein bisschen der lineare Weg, der mich bis zur Gründung von Fineo geführt hat. Heute ist mein Portfolio noch breiter, aber da reden wir vielleicht gleich noch drüber.
Unbedingt. Bevor wir zu Fineo kommen, du beschreibst dich selbst als Wandler zwischen den Welten. Was sollen wir darunter verstehen?
Also erst einmal, du hast ja eben die Sonne erwähnt, ich bin ganz bestimmt kein Ludwig der 14. Also insofern hoffe ich, dass das jetzt nicht ein Attribut von mir ist. Aber Wandler zwischen den Welten würde ich vielleicht schon wirklich auch als Beschreibung, Attribut nehmen, weil ich dir gerade schon diese Station genannt habe, aus der Wissenschaft, multinationale Organisationen, Stiftungen, Corporates. Also insofern habe ich alles irgendwie schon mal gesehen, bis hin zu der Gründung einer eigenen Organisation. Und ich empfand das immer als extrem wertstiftend, auch für mich persönlich. Und das ist vielleicht was, was ich auch mit an den Tisch bringen kann. Also ich bin ja nichts Experte, aber ich habe eben ganz, ganz viele Sachen schon gesehen und versuche das eben auch dann für andere zu hebeln, zu leveragen, einfach diese verschiedenen Bereiche zusammenzubringen. Und das brauchen wir vielleicht als Gesellschaft eh noch viel, viel mehr, dass wir nicht in unseren Silos verharren, sondern dass wir eben zusammenkommen. Und das durfte ich bis jetzt erleben.
Weißt du für dich, was der Impuls war, dass du nicht eine, ich werde gleich werden sagen, aber eine reine Finanzkarriere gemacht hast oder eine reine Karriere, um einfach ein entspanntes Leben zu führen und die Füße hochzulegen, sondern was war der Reiz, dass du in diese Welt gegangen bist, die Dinge besser machen zu wollen?
Also entspanntes Leben führe ich auch. Insofern, das ist jetzt kein Kontrapunkt. Ich würde da sogar noch mal ganz weit zurückgehen und zwar, wie ich sozialisiert bin. Also ich komme aus dem Sauerland. Also insofern bin ich sehr provinziell geprägt und ich habe zwei ältere Geschwister und zwei großartige Eltern. So, warum sage ich das? Weil ich glaube, dass das schon auch der Grundstein dafür ist, wie ich da meinen Weg gegangen bin. Und ich will dabei zwei Sachen eben hervorheben. Das eine ist, ich habe festgestellt, dass es immer Sicherungsnetze gibt. Und ich glaube, das Thema, dass man sich sicher fühlen kann, wenn man springt, ist ganz, ganz entscheidend. Weil ich bin natürlich an den eben auch genannten Punkten, ich habe nicht die Wissenschaftskarriere weitergeführt, sondern bin zu McKinsey gegangen. Nach McKinsey hätte ich dann auch sagen können, ich werde Head of Strategy bei Unternehmen, gehe aber in die Stiftungswelt. Also insofern bei diesen Punkten, wo man springt, muss man das Vertrauen haben, dass wenn es schief geht, dass man in irgendeiner Weise aufgefangen wird. Und das habe ich durch ein tolles Elternhaus gehabt, die mir immer Vertrauen geschenkt haben und durch zwei ältere Geschwister, wo ich halt wusste, am Ende des Tages würden die auch da sein und helfen. Also insofern das Urvertrauen, dass ich springen kann, dass ich neue Sachen ausprobieren kann, das ist, glaube ich, was ich zum Glück mitbekommen habe und deswegen konnte ich eben auch diese Sprünge in meiner eigenen Karriere machen.
Vertrauen ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Währung für diese Gesellschaft, dass wir uns Dinge trauen, aber dass wir eben auch wissen, morgen geht's weiter und morgen passiert wieder was Gutes für mich. Ist Vertrauen das, was uns in der Gesellschaft vielleicht gerade verloren geht?
Absolut. Ich glaube, das Vertrauen, wir haben eben ja am Eingang über das Gute und die guten Menschen gesprochen, eine ganz, ganz zentrale Eigenschaft ist, die wir als Gesellschaft kollektiv brauchen und die wir eben auch jedem Einzelnen geben müssen. Das heißt, wir müssen im Zwischenmenschlichen vertrauen. Ich muss dir vertrauen, dass du mich hier nicht aufs Glatteis führst und dass du auf einmal miese Fragen stellst. Und ich muss der Gesellschaft vertrauen. Ich muss vertrauen auf Gesetzmäßigkeiten da draußen, dass wir uns an Regeln halten. Deswegen ist ja auch das, was Trump macht, so schlimm, weil er gerade das Vertrauen an allen Stellen mit den Füßen tritt und kaputt macht. Also wir brauchen Vertrauen, weil nur dann können wir eben auch frei aufschlagen und können eben auch wirklich gut sein. Also insofern, das Grundvertrauen ist ganz, ganz entscheidend und das können wir im Zwischenmenschlichen, im Unmittelbaren versuchen zu schaffen. Und das müssen wir eben auch in allen wirtschaftlichen Beziehungen schaffen. Wir reden ja gleich nochmal vielleicht über die Zivilgesellschaft. Das war mit ein Ansatz, den wir bei Fineo verfolgen, dass wir Vertrauen in die Zivilgesellschaft schaffen, indem wir Transparenz geben, indem wir zeigen, wie gut Zivilgesellschaft ist. Und wir reden vielleicht auch über das Thema Impact Investing. Wir müssen auch Vertrauen haben in die Wirtschaft, dass die Wirtschaft am Ende des Tages nicht nur gierig versucht, mehr Geld zu schaffen, sondern dass sie auch Wirtschaft für den Menschen macht. Und der dritte Sektor, wir brauchen Vertrauen in die politische Entscheidungsebene, dass die auch wissen, was sie tun, dass man ihnen die Kompetenz zuschreibt und dass es nicht die da oben sind, sondern dass es die sind, die wir gewählt haben, die etwas für uns und für unser Land und für unsere Gesellschaft und die Welt tun. Also insofern Vertrauen brauchen wir auf allen Ebenen.
Ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber ich werde es doch. Vertrauen ist ja etwas Beidseitiges. Wir geben Vertrauen. Ich vertraue dir, aber du musst auch vertrauenswürdig sein oder das Vertrauen auch rechtfertigen. Das heißt, das einfach nur einzufordern, ihr müsst bitte euch so verhalten, dass ich euch vertrauen kann, reicht nicht aus, sondern ich selber muss auch was tun. Vielleicht ist doch etwas, was wir selber auch verlernt haben.
Genau, also du sagst es schon zu Recht, es gehört immer ein bisschen der Mut dazu, dass man auch ein bisschen Vorschusslorbeeren gibt, ein bisschen Vertrauen vorab schenkt, aber man muss sich das Vertrauen auch erarbeiten. Mhm. Also es ist sozusagen kommunizierend rühren oder wie man auch im Investmentbereich, auch das ist ein Thema, wo ich unterwegs bin in der Startup-Szene, wenn man einem Fonds Geld gibt, dann zählt der Track Record. Also man kann nicht nur auf die PowerPoint-Charts gucken, was die einem versprechen, sondern man will auch gucken, was haben die bis jetzt geschafft, um dann den Vertrauen zu können, um denen dann wiederum Geld zu geben. Also insofern Vertrauen muss man erarbeiten.
Wenn du morgens in den Spiegel schaust, was ist das, was dich antreibt?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, sage ich jetzt ganz hedonistisch, ich möchte einen guten Tag haben. Also ich will schon auch Freude an den Dingen haben, die ich mache. Das habe ich meistens. Und das ist vielleicht auch ein Privileg, was ich habe, dass ich heutzutage fast nur noch mit Menschen zu tun habe, die nett sind. Also viele sagen das, ich will nicht mehr mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Das lässt sich mal so schnell daherreden. In meinem Fall ist es meistens wirklich so der Fall. Also insofern, ich will etwas auch an Freude haben und ich will Impulse haben, ich will was lernen. All das darf ich erleben im Täglichen. Und das Zweite ist, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich will schon auch was Gutes tun. Also ich will irgendwie meine Legacy haben und sagen, okay, ich habe was Gutes geschaffen oder zumindest habe ich mich bemüht. Ob ich es geschaffen haben werde, wird man dann sehen, aber ich habe mich bemüht. Also insofern einmal das eher hedonistisch-egoistische, weil es Freude macht und das andere ist wirklich eher die Legacy, etwas Gutes getan zu haben.
Ja, da sind wir uns sehr ähnlich. In der Agentur hier haben wir uns auch den gleichen Ansatz und gleichzeitig haben wir uns auch vor Jahren mal den Satz gegeben, der so simpel ist, wir wollen eine arschlochfreie Zone sein. Das macht aber auch was mit dem, wie man miteinander arbeitet. Das ist ganz, ganz spannend. Erinnerst du dich, was der beste Rat war, den du jemals bekommen hast?
Ja.
Wie war der?
Ja. Ich wollte gerade sagen, behalte ich aber für mich.
Genau. So. Olaf Scholz damals. Ich könnte das beantworten, ich tue es aber nicht.
Ich habe leider, muss man sagen, nie wirklich einen richtigen Mentor oder Mentorin gehabt. Also das ist, wenn ich so ein bisschen auf meinen Werdegang gucke, was ich etwas bedauere, weil ich kenne natürlich Menschen, die haben so Ziehväter, Ziehmütter. Das ist in meinem Fall nie der Fall gewesen, vielleicht eben ein Aspekt dieses Springens, dass ich nie lange genug in einem Feld war, dass da wirklich jemand hätte sein können. Also bei McKinsey gab es halt Leute, die haben Senior Partner gehabt, die haben die halt komplett mit durchgezogen oder in der Wissenschaft, wo man dann irgendwelche Profs hat, die halt einen durchziehen. Also das habe ich nicht gehabt. Nicht gleichwohl habe ich natürlich schon immer tolle Menschen gehabt, zu denen ich aufgeschaut habe, die halt auch mir wirklich auch geholfen haben an vielen Stellen. So, ich erinnere mich an eine Veranstaltung, bei den Baden-Badener Unternehmergesprächen. Ich bin selbst Baden-Badener. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein Netzwerk eigentlich von Menschen, die in der Wirtschaft, und zwar bei den großen Corporates sind. Die gönnen sich aber in jeder Kohorte auch immer Exotinnen und Exoten. Und ich bin halt vor ein paar Jahren auch mal ein Exot dabei gewesen. Insofern bin ich ein Baden-Badener. Und dort hat ein Referent mal gesagt, wenn Sie Ihre Karriere planen, dann gucken Sie, dass Sie bis 40 nur an Ihren Schwächen arbeiten. Weil da können Sie noch wirklich lernen, da müssen Sie immer besser werden. Wenn Sie 40 sind, ist es dann zu spät. Da müssen Sie sich nur noch auf Ihre Stärken konzentrieren, weil die werden Sie differenzieren von allen anderen. Und das klingt zwar sehr simpel, aber das hat mir durchaus sehr geholfen, weil ich habe immer eher vorher geguckt, wo kann ich noch besser werden? Aber irgendwann muss man dann den Switch hinbekommen und sagen, okay, ich habe aber ein paar Spikes, ich habe ein paar Stärken und die muss ich ganz gezielt ausspielen. Und dieses Zusammenspiel hat mir in meiner eigenen vielleicht auch Weiterentwicklung sehr geholfen.
Ah, Andreas, wir uns vor 3 Jahren treffen sollen, als ich 40 wurde. Verdammt. Naja, immerhin, lieber spät als nie gelernt. Was war der Punkt, Fineo zu gründen?
Also jetzt zoome ich da die 15 Jahre, ich habe es eben schon mal gesagt, zurück. Damals war ich glaube, der jüngste Direktor in der Bertelsmann Stiftung und kam da auch noch ohne Stiftungs-Know-how in diese ganze Welt hinein. Auch da ein großer Dank an Brigitte Mohn, die den Mut hatte, jemanden wie mich da reinzuholen. Auch dazu gehört Mut, solche Positionen mit solchen Exoten auf einmal zu besetzen. Und ich hatte die schöne Aufgabe, dort den Bereich Stärkung der Zivilgesellschaft zu leiten. So, und ich kam eben mit einem Hintergrund bei McKinsey und als Naturwissenschaftler und wollte wissen, was ist eigentlich die Zivilgesellschaft? mir war der Begriff offen gesagt noch nicht mal so richtig gängig, also der gemeinnützige Sektor. Und wir haben uns dann da reingefräst und das hatte zwei Effekte. Das eine ist, ich war wahnsinnig begeistert, ob der Größe, ob der Stärke des gemeinnützigen Sektors, also einfach mal zwei Zahlen genannt. Wir haben in Deutschland ungefähr 600.000 gemeinnützige Organisationen. Das ist also ein riesiger Markt. Wir haben ungefähr 100 Milliarden Euro, die da reinfließen. Also das ist wirklich richtig viel. Vielleicht noch eine dritte Zahl, ungefähr 30 Millionen Menschen ehrenamtlich engagiert. Also das ist alles auf der Habenseite. Auf der anderen Seite, und das war dann eigentlich der Schockmoment, fiel auf, dass dieser ganze Markt, und ich sehe es durchaus auch als ein Markt, systemisch intransparent war. Es gab noch nicht mal so etwas wie die gelben Seiten des gemeinnützigen Sektors, wo man unter K wie Kinderarmut nachgucken kann, wen gibt es denn da? Das heißt also, der gesamte Markt lief so, aber lief eigentlich völlig unstrukturiert. Und ich habe mich dann in die Schuhe eines potenziellen Spenders, einer Spenderin versetzt und gesagt, okay, wenn ich sage, ich will 100 Euro oder 100.000 Euro oder 1 Million spenden, wie finde ich denn die beste Organisation, der ich das Geld anvertrauen kann? Und da gab es de facto nichts. Es gab das Spendensiegel, will ich auch bewusst erwähnen, mit denen arbeiten wir auch gut zusammen, aber die erfassen nur die 200 größten Organisationen und die gucken nur auf die Vertrauenswürdigkeit. Also insofern, es fehlte wirklich eine Orientierung, wo man sein Geld hingeben kann und wir hatten eben das große Thema Vertrauen. Ich finde gerade im gemeinnützigen Sektor ist Vertrauen die zentrale Währung, weil ich natürlich Geld weggebe, ich spende das Geld und ich muss darauf vertrauen, dass mit diesem Geld die größtmögliche Wirkung erzielt wird. Und es gab eben keine Indikationen, wie ich das wirklich sicherstellen kann. Und das ist eigentlich die Grundidee von Phoenix, zu sagen, wir schaffen Transparenz, wir schaffen Orientierung im gemeinnützigen Sektor in der Hoffnung, dass dann A, Gelder zu den wirkungsvolleren Organisationen fließen und B, hoffentlich auch der Topf größer wird und dass damit dann der gesellschaftliche Mehrwert noch mehr steigt.
Ihr nennt euch Think and Do Tank. Ich kannte bislang nur den Think Tank. Jetzt habt ihr diesen Einschub dazwischen. Was bedeutet denn das?
Auch das, wir reden vielleicht mal über Scheitern, war eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Am Anfang waren wir New Think Tank. Also meine naive Hypothese war damals, wir müssen nur Transparenz in diesen gemeinnützigen Sektor reinbringen. Also das heißt, wir analysieren die Themenfelder, gucken, welche Ansätze gibt es, zeigen gute Organisationen und dann wird das Ganze doch öffentlich kostenfrei zur Verfügung gestellt und alle werden sich dankbar daran bedienen und anders verhalten. So, das haben wir gemacht 2 Jahre lang und es hat überhaupt nichts sich geändert. So, das heißt also, eine Grundhypothese war falsch. Nur gute Informationen zur Verfügung stellen wird nicht dazu führen, dass sich Menschen anders verhalten. Und das hat eben dazu geführt, dass wir nicht nur Think Tank waren, zu sagen, okay, wir stellen Informationen zur Verfügung, die wir mit sehr viel Expertise aufgebaut haben, sondern wir fangen an, andere an die Hand zu nehmen, operativ selber tätig zu werden. So, und das heißt, zum einen sind wir sehr stark zu einer Agenda-Setting-Organisation geworden. Das heißt also, wir haben stark geworben für das Thema Wirkung, dass es auf die Wirkung im gemeinnützigen Sektor ankommt. Am Anfang mit sehr viel Gegenwind, weil alle auf einmal Angst hatten, was wollen die jetzt auf einmal mit diesem Thema? Aber es hat dazu geführt, dass das Thema dann sehr präsent war. Es hat dazu geführt, dass wir auf einmal in die beratende Funktion gekommen sind, weil Leute gesehen haben, wir haben Expertise. Das heißt also, Vermögende sind zu uns gekommen, Stiftungen sind zu uns gekommen, Unternehmen und haben gefragt, okay, könnt ihr uns helfen, wie wir unser Geld sinnvoll ausgeben? Ich nenne das Philanthropy as a Service. Also das größte Beispiel war, Susanne Kladden hat eine Entscheidung getroffen, 100 Millionen zu spenden, wollte keine eigenen Operations aufbauen, ist zu uns gekommen, hat uns das Geld anvertraut und wir durften dann in Abstimmung natürlich mit ihr das Geld auch dann verteilen. Das heißt also, wir sind nicht nur diejenigen, die Informationen zur Verfügung stellen, sondern die auch wirklich operativ, konkret philanthropische Arbeit machen. Und das ist eigentlich das, was, glaube ich, Phineo auszeichnet, dass wir eben ein Think Tank sind und ein Do Tank.
Jetzt, wo du gerade Susanne Kladden gesagt hast, da wollte ich heute eh drüber sprechen. Die gehört ja immer mit zu den 3 reichsten Deutschen, also BMW-Erbin, Susanne Kladden. Wie ist denn das, wenn die so auf euch zukommen, sagt, ich habe hier 100 Millionen, die ich gerne unterbringen würde und ich vertraue euch, weil ich weiß, ihr seid da ein guter Player auf dem Bereich, dass ihr das wirkungsvoll, sinnvoll verteilen könnt. Wie fühlt sich so ein 100 Millionen Geldkoffer, ich weiß, der ist virtuell, der kommt nicht so, aber wie fühlt sich das an, wenn jemand die 100 Millionen anbietet zum wirkungsvollen Verteilen?
Also erstmal auch da, wie zum Thema, ich habe Glück gehabt. Dieses Vertrauen, das kriegt man nicht einfach so. Also wenn ich als Privatperson Andreas Rickert Phineo gegründet hätte, wäre Frau Kladden niemals gekommen. So, es hat deswegen funktioniert, weil es eben aus der Bertelsmann Stiftung gegründet wurde, wir sofort andere wichtige Partner mit an Bord hatten, wie natürlich die Bertelsmann Stiftung, den Stifterverband, die Stiftung Mercator etc. Also insofern, wir hatten am Anfang geliehene Reputation von Dritten und das hat uns in die Lage versetzt, dass man uns vertraut hat. Und so kam eben dann auch irgendwann der Kontakt zum Family Office von Frau Kladden. Also Frau Kladden hat nicht selbst angerufen, sondern ihre Mitarbeitenden. Und als wir diese Zahl dann hörten, muss ich auch gestehen, ich habe es erstmal nicht glauben können, weil es war bis dato die größte Einzelspende, die es in Deutschland gab. Und deswegen haben wir da schon auch erstmal 5-mal nachgehorcht, ob das wirklich so ist. Also das war für uns auch etwas Neues, ist auch bis heute, auch wenn andere gefolgt haben, immer noch die größte Einzelspende, die es gab. Aber es war natürlich ein Beweis dafür, dass die Grundidee, die wir hatten, die richtige war, zu sagen, wir sind diejenigen, die ganz rational, analytisch gucken, wie kann man philanthropisch tätig werden. Und offensichtlich gibt es vor allen Dingen bei Menschen, die selber sehr unternehmerisch sind und unternehmerisch ticken, da eine Anschlussfähigkeit, weil sie sagen, okay, ich will mit so einem Player zusammenarbeiten, wenn ich mich engagiere. Und das Schöne ist, auch wenn es nicht die Größe von 100 Millionen war, es hat Nachfolgerinnen und Nachfolger gegeben, die sich dadurch haben inspirieren lassen und gesagt haben, okay, wenn Frau Kladden das so macht und Fineo der richtige Partner dafür ist, dann wollen wir auch so strategisch philanthropisch aktiv werden. Wir haben gerade eine Familie, die spenden 10 Millionen, denen helfen wir, dass das sinnvoll gemacht wird. Und ich hatte es eben gesagt, unser Ansatz war immer, dass wir helfen, dass Geld zu wirkungsvollen Organisationen kommt. Aber wir wollen nicht nur umverteilen, wir wollen vor allem den Kuchen größer machen. Und das ist, glaube ich, das, was eingelöst wird. Dadurch, dass wir als Intermediär Vertrauen schaffen in die Zivilgesellschaft, gibt es welche, die anfangen überhaupt zu spenden, die es vielleicht vorher gar nicht gemacht hätten.
Kann man das, was ihr da im Großen tut, auch auf das Kleine übersetzen, was Otto Normalverbraucher tut? Also meine 100 Euro, die ich an den NABU spende und die 200 Euro an die SPD, was auch immer. Also es ist nicht so gemeinnützig, aber weißt, was ich meine. Oder an Amnesty International 500 Euro. Kann ich das irgendwie für mich auch übersetzen, dass ich nicht nur aus Lust und Laune und Bauchgefühl heraus spende, sondern auch wirklich Gefühl dafür kriege oder sehe, das, was ich von meinem Geld dahergebe, kommt auch gut an oder ist wirkungsvoll am Ende?
Ja, also das ist mir ganz wichtig. Wir sind nicht nur für die Hochvermögenden da, sondern Zivilgesellschaft zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass jeder aktiviert ist, jeder etwas tut. So. Deswegen zwei Sachen. Das eine ist, wir sind selbst gemeinnützig. Das heißt, ganz, ganz viel von dem Wissen, auch das wir als Think Tank erarbeiten, ist öffentliches Gut. Also die Analysen, die wir machen, und wir haben mittlerweile so um die 4000 Organisationen analysiert, davon zeigen wir 400, knapp 400, die das Wirksiegel haben. Das kann jeder einsehen. Es gibt die Seite Spenden mit Impact. Und da kann man einfach auch selber sich dann durchscrollen und sagen, okay, ich möchte gerne was machen in Berlin zum Thema Kinderarmut. Und dann werden halt Projekte vorgeschlagen. Also insofern, das Wissen ist nicht nur den Hochvermögen zugänglich, sondern das kann jeder auch nutzen für seine Spende von 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro. Und das Zweite ist, wir haben ja eine gewisse Denke in diesen Markt reingebracht. Also dass man sich eben nicht darüber definiert, dass man einen Scheck von 100 Euro hat, sondern dass man sagt, okay, was bewirkt denn mein Scheck? Und dass man selber auch befähigt wird, selber zu gucken, worauf sollte man im gemeinnützigen Sektor achten? Und da gibt es auch bei uns auf der Website bei Fineo ein paar Tipps, wenn man selber sich quasi auf die Suche macht nach Organisationen, worauf man achten sollte. Also natürlich eine Transparenz bei gemeinnützigen Organisationen. Welche Governance haben die? Wie gehen die mit ihren Geldern um? Das ist sozusagen das Wichtigste. Aber auch berichten die selber, welche Wirkung sie haben. Also so ein paar Grundprinzipien, was eine gute Gemeinnützigkeitsorganisation ausmacht. Und insofern hoffe ich, dass eben nicht nur die Reichsten Deutschlands sich mit Fineo auf den Weg machen zu engagieren, sondern dass im Kern auch mein Onkel im Sauerland, und er tut es in der Tat, dann auch guckt, wie er seine Spende machen kann.
Mal diese Sauerländer.
Sorry.
Jetzt seid ihr mittlerweile Dutzende Leute. Ihr müsst ja auch irgendwie eure Miete bezahlen und die Gehälter eurer Leute. Wie finanziert sich Fineo bei all dem?
In der Tat, wir sind ziemlich gewachsen über die Jahre. Also wenn man unsere Tochtergesellschaften noch mit hinzunimmt, sind wir so ungefähr 100 Leute. Du hast eben gesagt, dass mein Weg mich zum Sozialunternehmen hat werden lassen. Und das ist halt genau auch die Antwort. Fineo hat eine relativ komplexe Finanzierungsstruktur, die aus drei Säulen besteht. Das eine ist, wir haben ein paar Player, die sagen, okay, es braucht eine Institution wie Fineo und die geben uns nicht geirrmarktes Geld. Das heißt, es ist nicht projektbezogen, sondern die fördern uns. Das ist einmal ein Freundeskreis, da sind so um die 30 Personen drin, die jedes Jahr 10.000 Euro spenden. Es sind ein paar Stiftungen, die 100.000 pro Jahr geben. Also insofern haben wir so roundabout 700, 800, manchmal ein bisschen mehr, 1.000 pro Jahr, die wir quasi als Core-Funding haben. Und das ist auch das wichtigste Geld, weil damit können wir neue Projekte entwickeln, können wir Sachen machen, die sonst nicht zu finanzieren sind. Das zweite ist Projektförderung. Das heißt, wenn wir eine gute Idee haben, wir haben gerade eine große Analyse gemacht zum Thema Desinformation, wo die Zivilgesellschaft eine wahnsinnige Arbeit leistet, weil wir da draußen einfach ein Problem haben, Stichwort Vertrauen, dass einfach mit ganz viel Desinformation Vertrauen zerstört wird und viele zivilgesellschaftliche Organisationen arbeiten dran. Und wir haben ungefähr 40 Organisationen der Zivilgesellschaft ausgezeichnet. So, da haben wir die Postcode-Lotterie etc., ganz viele Förderinnen und Förderer, die uns unterstützen, dass wir so etwas dann herausstellen und unterstützen. Und das Dritte ist, wenn wir beraten, wenn wir Philanthropy as a Service machen, dann machen wir das einfach auf einer Fee-Basis. Das heißt, also dort schreiben wir dann Rechnungen und somit ist der Finanzierungsmix wirklich von Förderung bis hin zu Zweckbetrieb und auch normal Rechnungen, die wir stellen. Und das macht, glaube ich, Fineo auch relativ stabil, dass wir einfach in unterschiedlichen Sphären unterwegs sind.
Wir bekommen ganz oft die Frage von Leuten, die uns zuhören oder zuschauen, das klingt total spannend, wie kann ich das denn unterstützen? Kann ich als Einzelpersonen euch auch unterstützen? Funktioniert das? Gibt es da Möglichkeiten?
Grundsätzlich ja. Also wenn Menschen etwas tun wollen, gerne auch, da bin ich sehr transparent, kann man sich auch bei mir direkt melden. Das ist auch auf der Website alles. Wir sind jetzt kein klassischer Verein, wo man einfach so als Ehrenamtler mitarbeiten kann. Aber es gibt immer mal wieder Sachen, die man auch zusammen machen kann. Also insofern, wenn jemand Interesse hat, mit uns, mit unserer Mission etwas zusammen zu machen, einfach melden.
Jetzt habe ich ja davon gesprochen, dass es dieses ganze Ökosystem da um Herrn Rickard drumherum gibt. Es gibt also ja nicht nur Fineo. Du bist zum Beispiel auch bei der Deutschen Nachhaltigkeit engagiert. Was hast du da noch für ein Amt? Und du hast eben gesagt, du hast einen entspannten Job. Ich bin echt gespannt.
Okay, ich hole jetzt ein bisschen aus, werde aber gleich zu der Frage der deutschen Nachhaltigkeit kommen. Wenn wir uns die ganzen Probleme da draußen angucken, Klimawandel, Ungleichheit, Plastik, also all die großen Themen, die so schön in den SDGs, den Sustainable Development Goals, akkumuliert sind, dann müssen wir das ja irgendwie finanzieren. Wir haben einen Finanzierungsbedarf, um die SDGs anzugehen, von ungefähr 4,5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das heißt, eine riesige Finanzierungslücke, die da ist. Und die Frage ist natürlich, wie finden wir Geld, damit diese Lösungen auch wirklich finanzierbar sind? Und jetzt bin ich gerade mit Fineo ein großer Advokat für Zivilgesellschaft, für Philanthropie. Und ich versuche natürlich, dass dort viel passiert. Aber das wird bei weitem nicht reichen, um diese Lücke zu schließen. Das heißt, Philanthropie hat nur eine bestimmte Rolle. Philanthropie kann ein Add-on sein. Es kann hochinnovative Sachen fördern, aber es kann nicht wirklich skalieren. So, und damit sind wir bei der zweiten Quelle, das heißt der Staat. Alle rufen nach dem Staat, wir sehen, dass Sondervermögen auf einmal mobilisiert werden. Ich war früher bei der Weltbank, also insofern, ich bin ein großer Freund von multinationalen, von starken staatlichen Organisationen, aber auch da wird das Geld nicht reichen. Damit bleibt nur noch eine Finanzierungsquelle, um wirklich ganz viel Volumen reinzubringen, und das ist der Kapitalmarkt. Wir müssen den Kapitalmarkt mobilisieren, dass er auch partizipiert an der Finanzierung der Lösungen. Und damit sind wir beim Thema Impact Investing. Impact Investing ist im Vergleich zu dem klassischen ESG-Investment etwas, wo es nicht nur darum geht, den Schaden möglichst gering zu halten, sondern es geht darum, dass man Positives wirklich erreicht mit seinem Investment. Und da habe ich eben unterschiedliche Rollen in diesem Impact-Investing-Markt. Zum einen bin ich der Vorsitzende des Bundesverbandes Impact-Investing, also die Dachorganisation für diesen ganzen Markt. Ich bin in ganz vielen Fonds, die da was machen, aber ich habe auch eine exekutive Rolle. Ich bin bei der Deutschen Nachhaltigkeit im Vorstand, gucke dort darauf, dass wir auch wirklich Impact erzielen mit dem, was wir machen. Und wir sind ein börsengelisteter Impact-Investor. Das heißt, wir investieren in Impact-Unternehmen relativ spät und versuchen, die irgendwann bis zur Börse zu begleiten, weil nur dann werden die Sachen richtig skalieren.
Du Tausendsasser. Was muss ich mir unter einem Impact-Unternehmen genau vorstellen? Kannst du da Beispiele transparent nennen?
Ja, also es gibt erst einmal mittlerweile beim Thema Impact-Investing alle verschiedenen Asset-Klassen. Ich muss jetzt ein ganz, ganz bisschen finanztechnisch werden.
Gerne.
Also am Anfang, als wir über das Thema Impact Investing gesprochen haben, und ich darf, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, da einer der Pioniere in Deutschland zu sein, das ist ungefähr so 16, 17 Jahre her, da kam das Thema auf und ich war damals schon in einer G7 Taskforce zu dem Thema Impact Investing. So. Am Anfang war es vor allen Dingen der Venture-Bereich. Das heißt, also man hat in Startups investiert. Das war relativ einfach. Warum das so ist? Weil Startups sind eben welche, die ein Produkt haben und sie kümmern sich eben um ein Thema. Und da kann man dann sehr schnell auch sagen, okay, das ist halt wirklich was unmittelbaren Impact hat. Also beispielsweise gibt es Skyseed, bin ich sogar, Disclaimer, selber finanziert. Also ich mache auch als Angel Investments, die machen Aufforstung mit Drohnen. So, also insofern, das ist relativ einfach. Damit kann man halt sehr schnell halt sehr viel auch erreichen. So, also das ist ein Startup, aber es skaliert natürlich nicht so schnell. Mittlerweile gibt es eben aber auch Impact Investing, was auf allen verschiedenen Ebenen funktioniert. Das heißt, das sind ganze Fonds. Auch hier bin ich recht stolz, dass wir in Deutschland da eigentlich weit vorne sind. Also der World Fund ist der größte europäische Climate Tech Fonds mit 300 Millionen. Der zweite wird gerade angeschoben. Auch hier, Disclaimer, bin ich auch mit im Board. Also insofern, da passiert sehr viel. Was aber noch fehlte, das war irgendwann der Retail-Bereich. Das heißt also, dass eben auch nicht nur vermögende und institutionelle Investoren in Impact Investing investieren können, sondern eben jeder. Ich nehme wieder meinen zitierten Onkel aus dem Sauerland, weil, und damit komme ich gleich zur deutschen Nachhaltigkeit zurück, was mich immer aufgeregt hat, ist, dass es eben nur für Vermögende möglich war oder für institutionelle Investoren. Und das fand ich aus zwei Gründen unfair. Zum einen, wenn man Impact Investing wirklich richtig macht, ist das auch finanziell hochattraktiv, weil es nämlich in Zukunftsthemen investiert und damit auch eine hohe finanzielle Rendite bringt. Und zum anderen, wir sprachen über das Thema Zuversicht, es ist auch ein Thema, was sehr viel Spaß macht. Und was wir eben jetzt bei der deutschen Nachhaltigkeit hingekriegt haben, ist, dass wir Anleihen rausgeben, in die jeder investieren kann, der auch irgendwie nur 1.000 Euro oder 10.000 Euro investieren kann. Und damit partizipiert er an dem ganzen Thema Impact Investing. Und damit führen wir zu einer Demokratisierung von Impact Investing. Wir haben mittlerweile schon 20.000 Menschen, die mit in die deutsche Nachhaltigkeit investiert haben. Und klar, die kriegen auch eine gute finanzielle Rendite von 10%. Aber was viel wichtiger ist, die
10%?
Ja. Oh. Genau, aber ich will jetzt keine Werbung machen für ein Produkt bei der deutschen Nachhaltigkeit, aber man zeigt eben, wir können damit eben auch vernünftige Renditen auszahlen. Aber was mir fast noch wichtiger ist, ist dieser edukative Aspekt. Sorry, Onkel, dass ich das immer wieder sagen muss. Mein Onkel im Sauerland sitzt halt jetzt am
Stammtisch. Jeder hört das ja heute nicht.
Der sitzt eben im Sauerland am Stammtisch und erzählt, pass mal auf, das Thema Nachhaltigkeit, das ist nicht nur so ein linksversifftes Bubble-Ding, was die da in Berlin machen, sondern ich kriege 10%. Und weißt du was? Wir investieren damit auch noch in ganz tolle Sachen. Und jetzt der lange Schwenk. Eines unserer Produkte ist eine Seife, die kein Wasser braucht. Das heißt also, das ist quasi eine Art Tablette, mit der du die gleiche Hygieneleistung hast, wie wenn du normal dir mit Seife wäschst. Und die Applikation ist im globalen Süden, nämlich da in Flüchtlingscamps, da wo Wasser sehr wenig ist, konkurriert Hygienewasser gegen Trinkwasser. Das wird mit sehr viel Aufwand in die Camps etc. reingebracht. Durch diese wasserlose Seife kannst du quasi Wasser sparen, beziehungsweise halt einsetzen für den Trinkgebrauch und gleichzeitig die Hygiene hochfahren. Und das ist ein Produkt aus Deutschland, was wir haben, wo wir investiert sind als deutsche Nachhaltigkeit. Und das ist wieder was, was für mich eben so schön ist. Es zeigt eben auch mit Ingenieurskunst, mit chemischer, auch Ingenieurs- oder Entwicklungskunst können wir Produkte entwickeln, die Impact haben und die trotzdem eine Financial Return haben. Und das macht eben für mich Impact Investing aus. Und am Ende des Tages, jetzt mache ich es ganz groß, wird es darauf ankommen, wie können wir auch als Deutschland reduzieren im globalen Wettbewerb. Und ich glaube, dass das Thema ernsthafte Nachhaltigkeit, Impact Investing uns am Ende des Tages auch wieder nach vorne setzen wird. So, sorry, jetzt habe ich es sehr weit ausgeholt.
Und wir haben noch so 2, 3, 4 Nebentätigkeiten von dir gerade erfahren. Ein entspanntes Leben, hattest du gesagt. Es gibt ja gerade diesen, ich würde es fast nennen, Krieg gegen NGOs. Und auch Krieg gegen das Thema Nachhaltigkeit, das vor allem von der organisierten Rechten auf den Weg gebracht wird. Also die ganze MAGA-Bewegung aus den USA und so weiter. Aber auch nicht nur da, es gibt es auch in Europa. Trifft euch das? Schlägt das bei euch ein?
Ja, also zum Glück sind wir nicht in den USA. Mhm. Aber wir müssen sehr aufpassen, dass wir da nicht in eine gesellschaftliche Verwerfung kommen wie die in den USA. Und das sind, glaube ich, die zwei Ebenen, die du gerade genannt hast. Einmal, dass der NGO-Komplex da ist, diese ja, Dämonisierung des gemeinnützigen Sektors, was wirklich eine Katastrophe ist, weil der gemeinnützige Sektor ist da, um etwas Gutes zu tun. Und es gibt so viele, wir haben eben über die Zahl gesprochen, Engagierte, 30 Millionen in Deutschland, die ganz tolle Sachen machen. Also insofern, wir müssen sehr aufpassen, dass nicht der gemeinnützige Sektor unter so einen Generalverdacht kommt. Ich glaube, da ist aber die Diskussion schon wieder in Deutschland zumindest am Zurückschwingen, weil auch dieser Fragenkatalog, den es im Parlament gab, ich glaube, das war ein Schuss vom Bug und ich hoffe, dass das eben auch dazu geführt hat, dass man wieder die Debatte in eine andere Richtung führt. Aber wir müssen sehr aufpassen, weil wir reden auch über das Thema Vertrauen und Vertrauen braucht die Zivilgesellschaft und deswegen müssen wir sehr aufpassen, dass das nicht auf einmal unter so einen komischen Generalverdacht kommt. Das Zweite ist beim Thema Nachhaltigkeit. dass es nicht mehr nur noch rational hergeleitet wird, sondern es ist halt ein ideologischer Kampf. Also auf einmal ist Nachhaltigkeit etwas, was eine politische Verortung hat. Und das ist eigentlich totaler Quatsch. Also gerade das Thema Nachhaltigkeit sollte über alle politischen Lager etwas sein, wo man sich darauf einigen kann. Weil kein Mensch möchte in einer nicht nachhaltigen Welt leben. Und wir können uns darauf verständigen, dass wir gesund, gleichberechtigt etc. aufwachsen wollen. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass das nicht so ist. Auch hier habe ich aber die Hoffnung, dass wir eben, obwohl wir natürlich große Lagerkämpfe auch in Deutschland haben, da wieder die Wogen ein bisschen glätten können. Übrigens da zum Thema meines Portfolios geht gerade mein eigener Podcast an den Start, der heißt Neue Deutsche Nachhaltigkeit, weil ich nämlich genau dafür werben möchte, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit aus einer ideologischen, verbrämten Diskussion rausziehen und wieder anschlussfähig machen in alle verschiedenen Lager hinein.
Das ist ja, Nachhaltigkeit ist in der Tat nicht eine Farbe und eine Partei, so wie es ja in Deutschland sehr lange verortet wurde, womit man ja auch jetzt genau die Grünen und das zusammengebunden hat und irgendwie beide versucht hat, echt zu delegitimieren, was auch vollkommener Quatsch ist. Und Nachhaltigkeit ist Überlebensfähigkeit in Wahrheit.
Genau. Und ich hatte es eben schon mal so ein bisschen so im Nebensatz gesagt, wir stehen in einem globalen Wettbewerb. Also welche Wirtschaftssysteme sind eigentlich die, die erfolgreich sind? Und meine große Hoffnung ist eben, dass wir in Deutschland oder in Kontinentaleuropa uns auf bestimmte Werte schon verlassen können, die eigentlich funktioniert haben. Stichwort soziale Marktwirtschaft, wertebasiertes Unternehmertum, langfristige Familienunternehmen etc. Insofern, das Thema Nachhaltigkeit ist nichts Neues. Und darauf aufsetzend, glaube ich, haben wir auch eine Chance, wieder nach vorne zu gehen. Und wirklich, wenn wir diese Werte nach vorne denken, auch im internationalen Wettbewerb reduzieren können.
Bevor wir nochmal den Fokus gleich aufziehen, würde ich dich bitten, einmal 5 Sätze zu vervollständigen. In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit
Mackenzie Scott. Das ist die Ex-Frau von Jeff Bezos. Und sie hat ja durch die Scheidung auch ordentlich viel Geld mitgenommen. Und sie lebt wirklich vor, wie man das Geld nicht in den Tresor reinschiebt, sondern wie man damit etwas Gutes tut. Und vor allen Dingen macht sie es halt extrem unprätentiös. Also sie ist nie auf einer Bühne, tritt damit gar nicht auf, aber macht es sehr, sehr unternehmerisch, sehr lean. Und vor allen Dingen Thema Vertrauen. Sie schenkt ganz, ganz vielen Gemeinschaften Vertrauen, indem sie einfach Leute anruft und sagt, pass mal auf, hier kommt der Check und sie gibt ihnen das Geld und lässt die dann machen. Also insofern ein tolles Vorbild für Philanthropie.
Dann ist doch was Gutes dabei rausgekommen, dass er jemand Neues gefunden hat.
Stimmt.
Über Deutschland denke ich,
dass wir eine wichtige Rolle in der Welt haben, weil wir, glaube ich, tolle Werte haben, die sich lohnt, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen zu vertreten und zu verteidigen.
Wir sollten mehr Wert legen auf
Zuversicht.
Der nachfolgenden Generation rate ich,
zuversichtlich zu sein. Sorry, wenn ich immer wieder diesen Punkt mache, aber das ist etwas, was ich immer wieder feststelle. Gerade bei der nächsten Generation, und ich habe selber 4 Kinder, die wachsen anders auf. Und immer wieder deutlich zu machen, dass ja, es gibt da draußen viele Probleme, aber es gab früher auch schon Phasen, wo es schwierig war. Es ist jetzt nicht eine unique Situation. Deswegen lasst uns durchaus zuversichtlich nach vorne gehen und lasst uns dabei freundlich sein. Das klingt jetzt auch irgendwie wie so ein blöder Benimmkurs bei Knigge, aber diese Achtsamkeit, das aufeinander achten, freundlich sein, zuvorkommend sein, dass das einfach was ist, was wahnsinnig wichtig ist im Unmittelbaren. Wir sprachen eben über die konzentrischen Kreise im Mittelbaren, aber auch gesellschaftlich. Und da hoffe ich halt, dass wir die nächste Generation auch dahin bekommen, dass sie achtsamer sind miteinander und füreinander.
Morgen wird besser als heute, weil
es keine Alternative dazu gibt.
Danke. Du hast gerade gesagt, Freundlichkeit, Achtsamkeit, aufeinander Acht geben, so wichtig für Zuversicht. Das klingt so nach absoluten Grundtugenden. Was ist denn die letzten 10, 20 Jahre passiert, dass wir die wieder einfordern müssen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ich stelle gerne gute Fragen.
Ja, ich merke das schon. Ich habe da natürlich auch nicht die Lösung. Natürlich kann man sehr schnell auf das Thema soziale Medien kommen, wo natürlich eine Verrohung stattfindet, wo man auf einmal gelernt hat, dass man einfach unverschämt sein kann, dass man aus dem Versteckten heraus zuschlagen kann. Und das ist sicherlich was, was halt sich dann auch in das reale Leben mit überführt hat. Aber ich glaube, es kommt eben auch das Thema der Angst dazu. Es ist halt eine Welt, die sich wahnsinnig schnell dreht und das führt zu Verunsicherung. Und deswegen müssen wir halt gucken, wie kriegen wir diese Unsicherheit, die da draußen ist, wieder etwas eingefangen oder anders gesagt, wie kriegen wir wieder Vertrauen sind wir wieder bei unserem Thema, in diejenigen, die halt auch Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Weil wir müssen nicht 80 Millionen in Deutschland haben, die Changemaker sind. Wir müssen nicht 80 Millionen haben, die jeden Tag, wir sprachen über das Springen, den Mut haben zu springen. Aber ich hoffe, dass die Mehrheit das Vertrauen hat, dass diejenigen, die Verantwortung übernehmen, auch wissen, was sie tun und dass man denen dann auch entsprechend ja nicht nur Steine in den Weg legt, sondern im besten Fall auch wirklich Unterstützung gibt für das ganze Thema der Transformation. Also insofern sind sicherlich die Verrohungen im Digitalen, die müssen wir eindämmen, aber auch die Unsicherheit durch die große Transformation kommt und da müssen wir gucken, dass wir wieder Vertrauen und Zuversicht schaffen.
Ist in dieser Transformation auch drinne, dass wir diesen relativen, mindestens Bedeutungsverlust, vielleicht auch wirtschaftlichen Verlust der USA und Europas haben gegenüber den asiatischen Ländern, vor allem China, die aufschreiben und wir sind nicht mehr die Macker in der Welt. Hat das auch damit zu tun, dass die Leute unsicher sind?
Nee, bestimmt. Also ich meine, wir sind natürlich in einer extrem komfortablen Situation gewesen als Deutschland. Ich meine, das Modell haben wir rauf und runter diskutiert, wie das halt gelaufen ist, vom billigen Gas und der Sicherheit durch die USA. Ja, das ist natürlich etwas abhanden gekommen. Und die Frage ist natürlich, wie können wir A, nicht in die Bedeutungslosigkeit kommen und B, ohne dass wir missionarisch sind, trotzdem für unsere Werte immer wieder eintreten. Und meine Hoffnung ist, und das ist ein Longshot, dass wir irgendwann dann doch wieder auch global sehen, dass halt die Grundwerte, die demokratischen Systeme, die Offenheit, die Toleranz nicht nur bei uns gesichert haben, das ist sozusagen das Unmittelbare, sondern auch als ein Erfolgsmodell im globalen Kontext sehen.
Gibt es denn weltweit so ähnliche Organisationen wie Fineo? Ich denke gerade, wenn das Problem doch global ist, macht es nicht Sinn, dass wir die Lösung, und ihr seid ein Teil der Lösung, dass wir diesen Teil der Lösung nicht auch global bauen und nicht nur national in Deutschland zurzeit?
Also eine Organisation wie Fineo selbst gibt es meines Wissens nicht woanders. Das liegt aber einfach daran, dass die Situationen in den Ländern unterschiedlich sind. In den USA ist zum Beispiel die Philanthropie ein ganz anderes Thema. Also wir haben in Deutschland zum Glück einen sehr starken Wohlfahrtsstaat, wo ganz viele Leistungen einfach über die Wohlfahrtsorganisationen abgesichert sind, die beispielsweise in den USA über philanthropische Tätigkeiten finanziert sind und gemeinnützige Organisationen. Das heißt also, dort gibt es eine ganze Industrie, die sich mit solchen Sachen beschäftigt, was wir in einer Institution wie Fineo machen. Aber wir sind mit like-minded Organisationen, wie man so schön sagt, weltweit auch vernetzt. Das führt eben auch dazu, dass wenn jemand etwas tun möchte, irgendwo in einem anderen Land der Welt, dass wir auch wissen, auf wen wir dann zugehen können. Und wir haben eine Partnerschaft, die ich auch sehr spannend finde. Und zwar sind wir United Way Germany. So, ich muss mal kurz United Way erklären. United Way ist die größte Non-Profit der Welt. Kennt man eigentlich so in Deutschland nicht. Die haben einen Jahresumsatz von 5 Milliarden US-Dollar. Also insofern schon ordentlich. Ja. Liegt eben auch vor allen Dingen daran, dass natürlich in den USA, wie gesagt, Philanthropie eine andere Rolle spielt. Und die haben aber irgendwann auch angefangen zu internationalisieren, haben in 40 Ländern Länderorganisationen aufgebaut. Und als sie sich Deutschland angeguckt haben, haben sie gemerkt, ups, da gibt es ja schon etwas wie Fineo. Bevor wir jetzt eine Konkurrenz machen, gehen wir doch in eine Partnerschaft. Und daraus ist sozusagen das Joint Venture United Way Germany entstanden. So, der Vorteil ist, wenn jetzt internationale Unternehmen etwas in Deutschland tun wollen, dann kommen die über United Way zu uns. Und so können wir denen helfen, sich in Deutschland zu engagieren. Und vice versa, wenn wir Player haben, die etwas aus Deutschland heraus irgendwo anders machen können, kann ich auf ein globales Netzwerk zugreifen und habe dann direkt auch einen Vertrauenspartner, den ich ansprechen kann. Also insofern ja, wir sind vernetzt international.
Ich habe von dir den Satz gefunden, ich glaube, dass die Wirtschaft sich in eine Richtung dreht, dass alle Player, die nicht nachhaltig agieren, vom Markt abgestraft werden. Ist der Satz auch nach der Entwicklung der letzten 4-5 Jahre so noch gültig?
Ja, muss er. So, es gibt zwei Treiber dafür. Also das eine ist, ich habe eben über das Thema Impact Investing gesprochen. Wenn man das Thema Impact wirklich sehr ernst nimmt, dann ist es ein strategisches Management-Tool, weil ich in die Zukunft blicke damit, weil ich einen positiven Mehrwert habe und damit antizipiere ich, wie sich entsprechende Bedarfe in der Zukunft entwickeln. Und damit sind die, die sich impactorientiert verhalten, immer welche, die strategisch weitsichtiger agieren. Also insofern ist es ein wirklicher Vorteil, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich schon auch immer wieder welche, die halt kurzfristig Renditen machen, indem sie halt Schäden anrichten und quasi die Schäden dann kollektiviert werden. Das ist etwas, das können wir nicht mit Impact Investing heilen, weil wir können quasi immer nur die positiven Sachen abschöpfen. Deswegen brauchen wir da einfach Regulatorik. Wir brauchen Regulatorik, die sehr, sehr klar da, wo Schäden angerichtet werden, die so teuer machen, dass es sich nicht mehr wirtschaftlich lohnt. Der CO2-Preis ist ein gutes erstes Beispiel, aber das müssen wir im Prinzip auf andere Sachen auch übertragen. Also insofern, Man braucht beides. Wir brauchen quasi die positive Sache, wo wir quasi durch die Impact-Orientierung Opportunitäten der Zukunft materialisieren, und wir müssen regulatorisch gucken, dass wir keine Schäden anrichten.
Ist der Pfad, auf dem ihr euch entwickelt, das Thema Nachhaltigkeit sich entwickelt, auch das Impact Investing sich entwickelt, ist der aktuell ausreichend dafür, dass wir die Kurve kriegen? Oder gibt es da irgendwo vielleicht auch so eine Zahl, wo man sagt, okay, es müsste eigentlich so und so viel mehr Geld in dieses System reinfließen, damit wir die Kurve kriegen?
Also wir sind natürlich nicht so schnell. Ich habe eben diese Zahl genannt. 4,5 Billionen bräuchten wir pro Jahr. Da sind wir nicht. Es gibt die Lücke. Damit müssen wir auch zum gewissen Grad erst einmal leben. Wir werden nicht alle Leben retten können, um es mal jetzt relativ hart zu sagen. Aber ich sehe schon, dass sich da einfach auch was in die richtige Richtung entwickelt. Und das ist das Entscheidende. Natürlich wünschte ich mir in Deutschland, und damit sind wir auch bei deutschen Tugenden und auch Nicht-Tugenden, manchmal ein bisschen mehr Beherztheit, ein bisschen mehr Mut, auch in bestimmte Sachen reinzuspringen. Aber das kann ja vielleicht noch kommen.
Wie können euch Bundespolitik oder auch vielleicht Landespolitik auf eurem Weg unterstützen?
Auch hier zwei Sachen, oder ich fange mal drei Sachen an. Aber das erste ist, ich habe über die Regulatorik gesprochen. Also wir müssen konsequent gucken, dass da, wo Schäden angerichtet werden, dass das auch sanktioniert wird. Mhm. Und das kann nur in einem internationalen Finanzsystem funktionieren. Da dürfen wir uns nicht klein machen. Wir sind der größte Markt mit der EU. Insofern dürfen wir da durchaus auch etwas breitschultiger sein. Und man sieht auch durchaus, dass das, was wir an Regulatorik entwickelt haben, international aufgegriffen wird, weil welche natürlich auch in den europäischen Markt importieren wollen. Insofern hilft es dann auch. Also insofern da hoffe ich einfach, dass man doch etwas breitschultriger ist und sagt, okay, es gibt bestimmte Sachen, da müssen wir einfach reingrätschen. Auch zum Beispiel bei den sozialen Medien. So, also das ist das eine, wie kann man auch die Rahmenbedingungen, die Spielregeln bestimmen. So. Das andere ist, eben in die Zukunftstechnologien zu investieren, auch hier viel, viel konsequenter. Also es gibt den Zukunftsfonds, solche Themen brauchen wir, aber das brauchen wir noch sehr viel mehr. Und das wirklich immer daran orientiert, wird damit etwas Positives gemacht, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das erfolgreich ist. Also auch hier wieder beides, Regulatorik zum Eindämmen und nach vorne gerichtet. Und der letzte Punkt, und damit sind wir wieder bei meinem Kernthema, Zuversicht. Also wir müssen einfach auch den Menschen die Zuversicht geben, dass man weiß, was man tut. Und ja, nicht in der Naivität. Wir haben da draußen riesige Probleme, aber Zuversicht geben, dass wir das schon hinbekommen.
Ich gebe dir jetzt außerhalb der Reihenfrage, was kann man für Fineo tun, die ich eben schon mal gestellt habe, wenn man einzeln unterwegs ist. Ich gebe dir jetzt mal so einen Agenturgeschäftsführer, der nebenbei einen Podcast hast, an die Hand. Was wäre für mich das sinnvoll richtige Verhalten, das richtige Investieren, um zu helfen, dass wir auf diesen Weg kommen?
Du bist wichtig und ihr seid wichtig, weil gerade in unserer Zeit ist natürlich über Kommunikation ganz, ganz viel. Ich meine, das weißt du, wir sind in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt also, die richtigen Themen müssen auch entsprechendes Gehör finden. Und deswegen brauchen wir euch, wir brauchen eure Zunft, damit eben auch die richtigen Narrative die Gesellschaft mitbestimmen. Deswegen versucht einfach, und ich meine, das war das, was du eingangs gesagt hast, dass die Guten genug Resonanzboden haben, damit diese Botschaft nach draußen dringt.
Ich wollte, also gut, dass ich gebe die mir auch gern dienstlich. Ich dachte das eher privat, aber dienstlich kannst du mich auch haben, ist kein Problem. Ich bin zu mieten. Andreas, was macht dir Mut?
So ein Gespräch wie dieses. Und dass ich einfach mit so vielen Menschen zu tun habe, das hatte ich eingangs auch gesagt, die richtige Einstellung haben, aber die vor allen Dingen auch Lösungen haben. Also wir sehen draußen natürlich leider Gottes immer eher die Probleme, aber ich sehe so viele tolle Lösungen, sei es jetzt Startups, die tolle Lösungen entwickeln, sei es Non-Profits, die tolle Lösungen haben, auch in der öffentlichen Hand. Also auch wir sehen ja sehr, sehr viel Bashing der öffentlichen Hand, wie ineffizient der Staat funktioniert etc. Wir haben bei Fineo eine Unit, die sich mit dem Thema Public Sector beschäftigt, wo wir mit Kommunen zusammenarbeiten, dass die ihre Steuerungslogik umbauen, auch auf Wirkungsindikatoren. Da sind so tolle, innovative Menschen auch in den Verwaltungen. Deswegen mal auch ein Hohelied auf diese Menschen. Also insofern, das gibt mir Mut, dass ich an allen Stellen eigentlich Menschen sehe, die mit hoher Innovationskraft, mit hoher Motivation nach vorne denken.
Halt dich bitte kurz fest. Ich hatte dir vorher nicht verraten, dieses Studio ist auch eine Zeitkapsel. Wir fliegen jetzt ans Brandenburger Tor. Wir landen im Jahr 2050 genau dort. Steigen wieder aus. Was für ein Land sehen wir?
Also zum Glück ist erstmal das Brandenburger Tor noch da. Das ist schon mal ganz gut. Wir sehen eine Europäische Union, Also insofern, Europa hat sich durchaus nochmal weiter auf den Weg gemacht. Das war nicht ein Abgesang auf Europa, sondern eine Stärkung Europas. Und wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen. Und vielleicht reicht 50 nicht ganz dafür, aber wir sind zumindest auf einem guten Weg. Das Thema Demokratie ist nicht auf dem Rückzug. Und wir haben nicht auf einmal nur noch drumherum autokratische Systeme, sondern am Ende des Tages ist der Freiheitsgedanken auch des Individuums ganz, ganz entscheidend. Und wir sehen es ja auch gerade zum Beispiel im Iran. Also insofern, der Wunsch nach Freiheit ist viel, viel wichtiger. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir 2050 nicht mehr Demokratie verteidigen müssen, sondern Demokratie wirklich wieder ein Erfolgsmodell ist, was wir auch global sehen. Und insofern sind wir dann auf einem guten Weg, noch nicht ganz da, eine tolerante, eine offene und eine nachhaltige Gesellschaft global zu sehen.
Andreas Rickert, das war ein extrem inspirierendes, spannendes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und nehme extrem viel auch heute für mich mit. Ich danke dir vielmals für deinen Besuch bei uns. Danke.
Danke dir.
Das war Damit die Guten gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.